Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Podcast. Mein Name ist Holger Erbe und ich begrüße heute recht herzlich einen meiner Lieblingsgesprächspartner, Markus Rohnacher. Hallo Markus.
Hallo Holger, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wollen heute reden über Kryptowährung und das ist ja für mich so absolutes Neuland, ne? Also ich bin ja noch so der Klassiker mit maximal Kreditkarte und Bargeld. Kryptowährung ist für mich ganz neue Form des Bezahlens. Deshalb werde ich heute viele, viele Fragen haben. Und bevor wir da reinstarten in dieses Thema, zu dem du auch, und das kann ich schon mal sagen, am 20.01. diesen Jahres ab 19 Uhr ein Spezialseminar machst, ein kostenfreies für alle, die sich für das Thema interessieren. Bevor wir damit reinstarten, natürlich vielleicht mal zwei, drei Worte noch zu dir. Wie gesagt, ich kenne dich, ich will jetzt nicht sagen in- und auswendig, aber sehr, sehr gut. Aber draußen gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, wer ist denn der sympathische Gesprächspartner vom Holger diese Woche? Und dazu mal von dir ein paar Worte vielleicht.
Vielen Dank für die Blumen. Ja, danke sehr. Und ja, mein Name ist Markus Rohnacher. Ich bin Geschäftsführer der HSB Akademie Österreich seit letztem Jahr und schon ein paar Jahre länger der Dozent im Office Manager und ja, einfach ein Enthusiast, was Kryptowährungen angeht. Und deswegen freue ich mich sehr über die Gelegenheit, hier im Rahmen des Spezialseminars auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus, dass ich mich damit austauschen kann und einfach ja auch das Thema ein bisschen in der HSB-Akademie beleuchten kann.
Ein bisschen habe ich natürlich schon mal reingeschaut, so Thema Kryptowährung, Bitcoin, das ist so ein Thema, was man natürlich immer, was einen immer verfolgt. Ne? Das sieht man auch, hört man ganz oft und sieht man ganz viele Berichte darüber. Und ich habe ein bisschen recherchiert und dabei ist rausgekommen, dass es eine sehr, sehr große Anzahl von Kryptowährungen schon gibt. Mhm. Ich war ja ein bisschen naiv, ich habe gedacht, es gibt vielleicht 20 oder so. Ne? Mhm. Weißt du ungefähr, wie viele es gibt?
Es werden einige Tausend sein. Also da gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, die größten Börsen haben ja ein paar Tausend gelistet. Ja, welche Zahl hast du denn gelesen?
Ich habe 12.000 aktuelle Kryptowährungen. Ja. Also das ist natürlich schon der absolute Hammer. Und also ich war völlig perplex. Also das ist eine riesen Größenordnung. Und vielleicht jetzt mal zum Einstieg an dich natürlich die Frage, Markus, was ist denn eigentlich eine Kryptowährung? Das klingt so kryptisch.
Das steckt schon im Namen, ja, da hast du recht. Eine Kryptowährung ist, also vielleicht kurz ein Wort dazu, was eine Währung grundsätzlich ist. Eine Währung ist ja so im allgemeinen Verständnis eine Geldeinheit, die vom Staat ausgegeben wird, sei es der US-Dollar, sei es der Euro, sei es der Yen oder welche Währung auch immer. Und wir vertrauen dem Staat und deswegen vertrauen wir auch eben dieser Währung. Wir bezahlen uns eben das Gehalt in Euro aus, wir bezahlen auch so im Supermarkt in Euro. Das heißt, wir vertrauen alle auf diesen gemeinsamen Nenner, die EU oder Österreich oder Deutschland oder welches Land auch immer. So, bei Kryptowährung, also das heißt, wir haben immer, wenn ich dir jetzt Geld überweise oder wenn ich jetzt bei der HSB einen Kurs buche, dann habe ich immer einen Mittelsmann. Auch wenn ich dir das Geld bar geben würde, lieber Holger, ich habe immer eine Bank oder sonst den Staat als Mittelsmann dazwischen, weil ich muss ja dem Euro vertrauen und du musst mir auch vertrauen. Das ist ja das, worauf wir uns alle geeinigt haben. Ja. Und bei der Kryptowährung ist es so, dass es nicht mehr nur auf diesem Vertrauen, ja, der Staat macht das schon und eine zentrale Institution hat die Kontrolle über das Geld, was wir auch gerade sehen aufgrund der EZB, der ganzen Zinsthematik und so weiter. Das heißt, eine zentrale Autorität bestimmt, was passiert eigentlich mit dem Geld? Wie hoch ist die Inflation? Wie viel Geld wird reingepumpt? Das macht ja alles die EZB für den Euroraum. Und bei Kryptowährungen ist es so, dass es keine zentrale Autorität gibt, also nicht eine Organisation, sondern ein riesiges Rechnernetzwerk aus Tausenden, Millionen von Einheiten von Computern letzten Endes, die alle diese Transaktionen mit verifizieren. Also das funktioniert dann vereinfacht so, dass auf diesem fortlaufenden Kassabuch, das ist dann die Blockchain, die da sicherlich auch bei den Recherchen untergekommen ist. Das ist ein transparentes, öffentliches Kassabuch, wo jede Transaktion für immer aufgelistet ist. Und alle Computer, die in diesem Netzwerk drinnen stehen, verifizieren eben diese Transaktionen. Beispiel, ich möchte dir 100 Euro in Bitcoin überweisen. Das wären 0,000 irgendwas Bitcoins. Dann stoße ich die Transaktion an und dieses zentrale Rechnernetzwerk schaut nach, hat der Markus überhaupt genügend Kryptowährungen, genügend Bitcoins auf seiner digitalen Geldbörse, um es dem Holger zu schicken. Und genau das ist diese große Revolution, dass wir nicht mehr einer Organisation vertrauen müssen, sondern wir vertrauen der Technik, den Algorithmen, die dahinter gebaut sind und eben diesem riesigen Rechnernetzwerk.
Wer baut denn solche Algorithmen? Also könnte ich jetzt sagen, ich möchte auch eine HSB-Akademie-Kryptowährung haben?
Ja, das geht, das kann man ohne weiteres machen. Du wirst lachen, weil wir ja darüber schon mal gesprochen haben. Vor ein paar Tagen fiel mir ein Artikel auf in einer Bitcoin-Zeitschrift. Wie komme ich jetzt am schnellsten mit wenig Geld, wenig Aufwand und mit wenig Programmieren zu meiner eigenen Kryptowährung? Und ja, das ist möglich. Also von irgendwoher müssen diese 12.000 Kryptowährungen ja auch kommen. Es ist so, dass es verschiedenste, vielleicht ist ja Ethereum auch schon mal untergekommen. Das ist so die zweitgrößte Kryptowährung. Okay. Und jede dieser großen Währungen hat eine eigene Blockchain, also dieses eigene Kassabuch. Bitcoin hat eine, Ethereum hat eine, Cardano und so weiter, haben alle eigene Blockchains, eigene Kassabücher. Und ich kann dann eben auch einen sogenannten Token da draufsetzen. Und das ist dann eben von mir aus der HSB-Token. Kostet ein paar hundert Dollar, muss mich da nochmal genauer einlesen. Aber dann könnten wir ohne weiteres eine eigene Kryptowährung, einen eigenen Token erschaffen mit eigenen Regeln, eigener Menge, eigener Geldmenge, eigenen Einheiten und dann könnten wir den auch verkaufen. Also das würde ohne weiteres gehen, da spricht nichts dagegen.
Ja, wenn es geht, machen wir es auf jeden Fall, oder? Ja,
selbstverständlich. Ich habe mir das schon auf die To-Do-Liste gesetzt. Eben dieser Artikel hat mich nochmal inspiriert, mich da nochmal reinzufuchsen, weil das, um auf deine Frage zu antworten, wer macht diesen Algorithmus überhaupt? Das sind alles Menschen, das ist jetzt eben der Gründer von Ethereum oder eben diese anonyme Figur Satoshi Nakamoto, der ja Bitcoin erfunden hat, wo niemand weiß, wer ist das? Ist das eine Firma? Ist das eine Person? Da weiß niemand, wer hat wirklich mit dem angefangen, aber hier kann wirklich jeder mitmachen. Also es ist eine Open Source Community letzten Endes, wo alle diese, also es ist alles transparent. Jeder kann nachvollziehen, was steht in diesem Quellcode? Was machen diese Algorithmen? Das kann jeder, der sich damit auskennt, ganz transparent nachvollziehen. Und genau das macht dieses Tool auch so mächtig, weil Experten auf der ganzen Welt können sich diese Technologie ansehen und dann eben auch wirklich dafür die Aussagen treffen, ist das jetzt etwas Betrügerisches, was es natürlich auch schon gegeben hat, oder ist es wirklich eine sinnvolle Kryptowährung, die eben auch sinnvolle Eigenschaften mit sich bringt?
Bei jeder Währung ist es ja so, dass sie auch von der Akzeptanz im Markt lebt, ne? Wie ist das jetzt generell, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kryptowährung mache, muss ich auch eine Akzeptanz schaffen? Wie funktioniert das?
Also es ist grundsätzlich so, dass wir ja, Bitcoin ist ja immer dieser große Überbegriff, diese älteste Kryptowährung, die es gibt, die damit angefangen hat. Bitcoin ist letztendlich wirklich nur eine Währung. Also Bitcoin wird ja auch in El Salvador gerade schon als Währung eingesetzt. Man kann damit auch mit ganz normalen Kreditkarten zahlen. Das habe ich auch schon gemacht. Also ich habe auch schon wirklich mit Bitcoin einen Kaffee bezahlt, weil du das einfach mit deiner eigenen digitalen Geldbörse verknüpfen kannst. Und dann werden eben 0,00000 irgendwas Bitcoins abgebucht und dann hast du deinen Kaffee bezahlt in einem ganz normalen Supermarkt, wo eben auch Visa oder Mastercard akzeptiert wird. Das ist so der erste Use Case, wo das Ganze anfing. Der zweite große Bereich, der immer größer wird, sind Funktionen, die weit über das einer klassischen Währung hinausgehen. Also da geht es wirklich auch darum, sogenannte Smart Contracts zum Beispiel zu machen. Es ist ja heutzutage auch so, wenn ich jetzt hier, ich kaufe ein Auto um 20.000 Euro und dann muss ja der Händler mir vertrauen, dass ich das Geld habe und ich muss ja dem Händler vertrauen, dass er mir das Auto gibt. Das ist ja immer so eine ganz kurze Zeitspanne, wo man sich vertrauen muss, weil sonst ist das Geld weg oder das Auto ist weg. Und mit sogenannten Smart Contracts, was nichts heißt als schlaue Verträge auf Deutsch übersetzt, kann man das automatisieren. Also Transaktionen, die eben dann digital nicht nur Transaktionen, sondern allgemein Verträge, die wirklich in der digitalen Welt nachgebaut werden. Wenn diese Zahlung geflossen ist, dann wirst du automatisch als Grundbesitzer dieses Grundstücks eingetragen, solche Dinge. Also da geht es wirklich darum, diesen Prozess, den wir alle von der realen Welt kennen, ich kaufe ein Grundstück, ich kaufe ein Auto, ja. Ich muss natürlich immer vertrauen, bekomme ich das Grundstück auch und der andere muss darauf vertrauen, dass er das Geld bekommt. Und mit diesen Smart Contracts kann ich dann darauf eben eigene Lösungen bauen, damit das dann automatisiert abläuft und dieser Vertrag ist nicht mehr abänderbar. Und das können wir wieder alle verifizieren, indem wir uns eben dieses Kassabuch, diese Blockchain ansehen. Also das ist nur ein ganz, ganz kleiner Use Case, eine Funktion von vielen, die da eben noch auf uns zukommt.
Dann ist noch ein Begriff mir so über den Bildschirm geflackert und den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, das ist dieses Mining, also dieses Schürfen nach Bitcoins zum Beispiel.
Genau.
Was ist denn das und was ist darunter zu verstehen? Und ich höre dann immer im Kontext dazu auch hoher Energieverbrauch und dass man ganz viel Strom braucht, um das zu erreichen. Ich würde jetzt Mining mir so vorstellen wie so ein Schürfer, der so rausgeht und irgendwie nach dem Goldnugget sucht.
Ja.
Ist es das Gleiche übertragen irgendwie in die virtuelle Welt oder in die digitale Welt?
Kann man so sagen, also das kann man wirklich so sagen, früher hat man nach Gold geschürft, heute wird nach Bitcoin geschürft. Bitcoin wird ja auch als das digitale Gold bezeichnet. Ob das dann auch wirklich so ist, das muss jeder für sich selber beantworten. Aber nochmal kurz zum Mining. Es ist so, bei Bitcoin haben wir eine maximale Menge, die es jemals geben wird, sind 21 Millionen Bitcoins. Das ist festgelegt. Beim Euro oder beim Dollar ist es ja so, nach oben hin offen. Die EZB kann so viel drucken, wie sie will. Aber beim Bitcoin ist es nach oben hin gedeckelt, 21 Millionen Einheiten wird es geben und keinen mehr. Das ist das Maximum. Jetzt wird es aktuell sind ungefähr 18,5 Millionen Bitcoins schon im Umlauf. Jetzt wirst du dir denken, naja, Bitcoins gibt es seit ein paar Jahren, das ist ja dann irgendwann mal ausgeschöpft. Was ist dann? Ja. Das wird nur nie passieren. Wir alle kennen das vielleicht noch aus der Mathematik, aus der Schule. Es gibt ja diese Kurve, die nie Null erreicht oder 1 oder was auch immer, die kommt der nur immer näher. Und genauso ist es hier auch. Dieses Minen, also diese Computer, die das verifizieren, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, die Computer verifizieren diese Transaktion. Diese Computer bekommen ja, um das überhaupt zu machen, eine Belohnung. Und das ist dann eben dieses Minen. Das heißt, sie bekommen Bitcoins vom System automatisch ausgezahlt, weil sie Transaktionen verifizieren. Also ich schicke dir 100 Euro in Bitcoin und 2 Euro habe ich davon Gebühr. Das sind 0, irgendwas Bitcoin. Und diese Gebühr wandert an den Computer, der für mich das berechnet hat. Der das für mich deswegen auch Krypto, also der das eben dann eben für mich berechnet hat und dann eben auch durchgeführt hat. Jetzt ist es so, dass dieses Minen eben sehr, sehr, sehr energieaufwendig ist, weil eben immer wieder nach neuen Transaktionen geschürft wird und immer, es kommt sozusagen alles in dieses System rein und es gibt ja Millionen Miner auf der Welt, die überbieten sich die ganze Zeit mit Rechenleistung. Da ist es ja so, dass eben in Kasachstan war es jetzt gerade, wo das Internet zusammengebrochen ist, 12% der Miner der Welt stehen in Kasachstan. Jetzt fallen die plötzlich aus, dann müssen andere natürlich mit bearbeiten und bekommen dafür auch höhere Gebühren. Deswegen sind die Gebühren über Bitcoin, also für Bitcoin jetzt vor ein paar Tagen auch gestiegen. Und was da eben dahinter steckt, ist, alle auf der ganzen Welt haben einen Wettlauf. Wer mehr Power hat, der bekommt auch mehr Bitcoins als Belohnung. Jetzt ist es halt so, dass natürlich die Amerikaner, die Europäer, die Asiaten und alle auf der Welt bauen immer mehr stärkere Computer, die immer mehr Energie fressen. Ganz klar, da gibt es ganze Rechencenter irgendwo in Island oder sonst irgendwo in der Kälte, die wahnsinnig viel Energie verbrauchen. Also Bitcoin, glaube ich, braucht so viel Energie wie ein kleines Land auf der ganzen Welt. Und das ist so diese alte Logik, um das zu machen. Es gibt einen neuen, der 99,9% weniger Energie verbraucht. Und der funktioniert schon ein bisschen ähnlich wie unser Bankensystem. Nämlich da geht es darum, dass Menschen, die Bitcoins haben, das verleihen und die Bitcoins in sich diese Transaktionen weitergeben und es wird dann einfach verzinst. Das heißt, diese riesigen Rechenkapazitäten fallen weg und ich muss nur mehr eben einen Teil meines Bitcoin-Vermögens einfach verleihen. Und dann bekomme ich dafür eben danach Zinsen ausgezahlt. Diese neuen Kryptowährungen, die es gibt, die setzen alle schon auf diese zweite Logik, weil sie viel, viel weniger Energie verbraucht. Und auch Bitcoin und Ethereum, diese zwei größten Kryptowährungen, die werden wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten oder Jahren dann eben auch umgestellt werden auf dieses neue Verfahren, weil es einfach viel, viel weniger Energie verbraucht.
Und was denkst du, wo das so ungefähr hingeht? du hast ja gesagt, die 21 Millionen Bitcoins werden nie erreicht werden. Wo denkst du, wo sich das ungefähr immer einpendeln wird, so bei 19, bei 20?
Also ist jeder Bitcoin, der einmal geschürft wurde, der ist auch im System. Also das ist wirklich so, wie eben hier, wir haben ja einen Stein, hier ist eben Gold enthalten und es gibt aber nur diesen einen Stein. Das heißt, es wird immer schwieriger, eben dieses Öl oder dieses Gold zu finden und es wird immer mehr werden, das kann man auch live im Internet nachverfolgen, wie viele Bitcoins es gerade gibt. Also es wird nie aufhören, aber es wird immer langsamer werden. Also wir werden es wahrscheinlich, wenn es die Technik, wenn diese Logik so bleibt, werden wir zwei und auch die nächsten Generationen es niemals erleben, dass 21 Millionen Bitcoins herumzirkulieren, sondern es wird immer mehr. Aber es wird immer schwieriger. Hat eben auch den Vorteil, weil die Währungen, die wir nutzen, der Euro, der Yen, der Dollar, der Schweizer Franken, sind alle ja inflationär aufgebaut. Also den Euro, den ich heute ausgebe, der ist in einem Jahr ja nur mehr 95 Cent wert. Und genau das war eines dieser Hauptkriterien von Bitcoin. Ich mache die Währung deflationär. Es gibt nur eine gewisse Obergrenze und wenn der Wert steigt, es gibt nicht mehr, also es kann nicht mehr werden. Das heißt, die Währung ist an sich als Wertspeicher gebaut. Sie ist so designt, um ein guter Wertspeicher zu werden, weil eben der Wert grundsätzlich immer nach oben gehen müsste, sollte, könnte. Und das haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass der Bitcoin-Kurs Jahr für Jahr immer in neue Höhen vorgedrungen ist.
Ja, der ist ja sehr, würde ich mal sagen, schwankend. Also letztens war irgendwie gefühlt vor ein paar Monaten bei, ich glaube, 64.000.
Exakt, ja.
Und jetzt ist er bei 40. Bei 40, das ist natürlich schon eine gewisse Differenz. Also wenn ich es für 64 gekauft hätte, dann hätte ich mir gedacht, Mensch, das wird immer weiter steigen, weil es gibt ja nicht mehr. Dann wäre ich jetzt, glaube ich, ein bisschen unentspannt.
Ne? Ja, das verstehe ich. Du darfst bei dem Thema einfach, also das wird natürlich auch ein Thema beim Spezialseminar werden, eben wie werde ich da jetzt ganz schnell reich? Ich kann es jetzt schon mal sagen, so einfach ist es nicht. Es wird immer wieder mal so verkauft, aber so ist es nicht. Man muss die Technik dahinter verstehen, aber man kann damit schon Geld machen, habe ich selber auch schon gemacht. Die Sache ist nur die, man braucht einen langen Atem. Wenn man das verstanden hat und wenn man an diese Technik glaubt, und ich glaube wirklich daran, dass das die Dinge vollkommen revolutionieren wird, also nicht nur dieser Währungsaspekt, sondern eben auch diese anderen Funktionen, die andere Kryptowährungen bieten. Und ja, es stimmt, also der Kurs ging jetzt um 30% zurück und ja, ich bin guter Dinge, dass er auch wieder steigt. Das war auch in der Vergangenheit immer schon so, dass er extrem volatil war, also sehr, sehr schwankend war. Nur wenn man sich jetzt auf Jahresebene ansieht, gab es immer nur einen Trend und der zeigt er nach oben. Es kann natürlich jetzt auch wieder nach unten gehen, nur Bitcoin ist eine Anlageklasse wie jede andere auch, wie Aktien, wie Anleihen, wie Immobilien, wie Gold, wie Bargeld und genau deswegen wird da auch nie Ruhe einkehren. Es wird immer so weitergehen, aber der Trend zeigt ganz klar, dass Bitcoin überhaupt in den letzten Jahren, oder seit es Bitcoin gibt, ja unwahrscheinlich stark gewachsen ist.
Und wenn ich es jetzt für mein Geschäft nutzen will, angenommen jetzt jemand möchte bei uns einen Kurs buchen und über Bitcoin bezahlen, wie muss ich das einrichten? Auch über ein Shop-System?
Ja, es gibt hier verschiedene Anbieter, also genauso wie es ja Kreditkartenanbieter gibt, gibt es auch Plattformen, die eben Bitcoins, wo du eben Bitcoins empfangen kannst. Die Herausforderung hier ist nur, es ist eine steuerliche Thematik, das ist insbesondere in Deutschland jetzt seit der Ampelkoalition eben auch in Österreich jetzt wieder ein Thema. Wie besteuert man denn diese Kursgewinne? Weil angenommen, jetzt bucht jemand einen Kurs der HS Berkeley um 2000 Euro und morgen in Bitcoin bezahlt diese Person den Kurs und morgen ist das nur mehr 1000 Euro wert. Und in 3 Monaten sind es dann 4.000 Euro, weil der Kurs wieder so gestiegen ist. Also das ist steuerlich eine ganz spannende Sache. Und auch, welchen Wert legt man denn da fest? Also ist es dann immer der Zeitpunkt, wo der Teilnehmer dann startet? Oder macht man das vorher, macht man es nachher? Also es, wie du es gerade so schön gesagt hast, wenn jetzt heute jemand sagt, ich buche einen Kurs bei der HS Berkeley, ich fange aber erst im Mai an und der bezahlt jetzt diese 2.000 Euro, kann es sein, dass diese 2.000 Euro, dass wir einen Wert dazugewonnen haben, dass wir eine Kurssteigerung haben und diese 2.000 Euro in Bitcoins sind im Mai schon 4.000 Euro wert. Es kann aber theoretisch auch sein, dass diese 2.000 Euro nur mehr 70 Euro wert sind. Auch das ist möglich. Das ist natürlich das Risiko von uns dann, wenn wir das implementieren, weil wir nie wissen können, wie viel ist das dann wirklich wert. Im blödesten Fall haben wir jemandem einen Kurs geschenkt, weil der Bitcoin nicht mehr wert ist oder viel, viel weniger wert als anfangs. Im besten Fall haben wir uns eine goldene Nase verdient. Also,
und wie mache ich das dann praktisch? kann ich das in einem Shop-System integrieren? Mhm.
Gibt es da auch schon Anbieter? Es gibt da BitPay zum Beispiel. Mhm. BitPay ist das so ein großer Zahlungsanbieter, wo man auch wirklich Zahlungen empfangen kann. Grundsätzlich ist es so, dass du mit jeder Plattform, die es gibt, also ob das jetzt Bitpanda ist, Coinbase, Coinfinity oder was auch immer, du immer dein eigenes Wallet hast, also diese digitale Geldbörse. Du kannst natürlich auch eben als Holger Erbe oder als HSB Academy, oder kann ja jeder machen, ist ja für jeden zugänglich, ist ja vollkommen kostenlos, und kannst da Zahlungen empfangen. Du bekommst eine sehr lange Adresse, das sind einfach zusammengewürfelte Zahlen und Buchstaben, und diese stellst du dann den Kundinnen und Kunden zur Verfügung und dann transferieren sie eben diesen Betrag auf dieses Konto. Was wir hier noch beachten müssen, das ist auch so eine ganz, kurios oder wie auch immer man das nennen darf. Wenn du dich vertippst, wenn irgendwo ein Tippfehler drin ist in dieser Adresse, ist dieses Geld unwiderruflich für immer weg. Also es ist wirklich wie ein schwarzes Loch. Nicht so wie bei einer Banküberweisung, ich habe mich beim IBAN vertippt und das Geld kommt automatisch zurück. Nein, wenn ich mich hier vertippe, wenn ich die letzte Stelle lösche, irrtümlich oder so, dann ist es weg für immer und es gibt keine Möglichkeit, das wieder zurückzuholen. Also das ist auch so eine Geschichte, weil es eben keine zentrale Autorität gibt, weil es eben keinen Filter gibt, der sagt, du pass mal auf, den IBAN gibt es gar nicht. Es gibt dieses Konto gar nicht. Weil es das eben nicht gibt, schickt man das dann sozusagen in ein schwarzes Loch und man kann es daraus nicht mehr raus. Und das ist natürlich auch noch nur so eine Geschichte. Man sollte sowas natürlich immer nur dann oder nur Menschen anbieten, die sich wirklich damit auskennen, die eben auch verstehen, was heißt es denn, wenn ich jetzt diesen Kurs der HSB Academy in Kryptowährungen bezahle und mich aber dann bei dieser Adresse vertippe oder sonst irgendwas passiert. Leider weg.
Da gibt es noch keine Vereinfachung, so dass man sagt, was für sich, ich kann das über so eine Brücke bauen halt, dass ich...
Das geht schon, also du kannst
wenn ich jetzt im Restaurant bin, dann kann ich ja auch nicht jetzt irgendwie mir diesen Zahlencode auswendig lernen.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Wie geht das da, über einen QR-Code oder wie mache ich das?
Genau, da geht es dann so, also es ist so eben, wenn wir uns jetzt nochmal kurz das Ähnliche, hier haben wir dieses Kassabuch, diese Blockchain, hier laufen alle Transaktionen. Wenn du aber jetzt einen Anbieter nutzt, wie zum Beispiel Bitpanda oder eben die ich schon genannt habe, dann nutzt du es hier eben mit Hilfe dieser Plattform und da kannst du dann mit Apple Pay zahlen, du kannst eine Kreditkarte bestellen und kannst dann damit bezahlen. Also das geht dann alles, nur ist dann eben zwischen dieser Blockchain und deinem Bezahlungsvorgang eben eine Plattform. Ob das jetzt Coinfinity ist oder Bitpanda oder sonst irgendwer, da gibt es zig Anbieter weltweit. Bitpanda ist halt ein deutschsprachiges Unternehmen, kommt aus Wien. Bison ist ein deutscher Anbieter, aber es gibt ja schon auch aus unseren Breitengraden verschiedenste Anbieter, aber das geht dann natürlich schon. Da haben wir halt nur den Nachteil, es gibt ja so einen Grundsatz in dieser Community, not your keys, not your coins. Wenn du die Schlüssel dazu nicht hast und die Schlüssel zu deinen Coins ist immer 24 Wörter, englische Wörter, die zufällig zusammengewürfelt werden, wenn du die nicht hast, sind es auch nicht deine Coins. Genauso ist es auch bei der Bank. Wenn ich das Geld zur Bank bringe und die Bank mir sagt, wie es ja in Zypern passiert ist vor ein paar Jahren in der Weltwirtschaftskrise oder in der Eurokrise letzten Endes, dass ich halt nicht mehr als 100 Euro abheben kann, dann ist es halt so. Dann komme ich zu dem Geld nicht. Und genauso ist es da auch. Ich muss auch hier dieser Plattform vertrauen, weil diese Plattform für mich diese Schlüssel verwaltet. Ich kann mich eben auch dafür entscheiden, dass selbst zu machen, eben mit so einer eigenen Geldbörse für die HSB-Akademie. Das Risiko ist zwar größer, aber ich bin nicht abhängig von jemand anderem, sondern vertraue voll und ganz eben dieser Blockchain.
Wahnsinnig spannendes Thema. Am 20. Januar, so ein paar Tagen, ist es soweit, geht es um Thema Kryptowährung, Fluch oder Segen. Beides ist mit angesprochen hier im Podcast. Und ich finde es ungeheuer spannend, das müssen wir nochmal weiter vertiefen. Ich kann allen nur empfehlen, daran teilzunehmen. Es ist, vielleicht ist es die Zukunft, das wissen wir nicht, aber es ist zumindest ein Weg in die Zukunft. Und ich bin ja eh immer begeistert bei allen neuen Dingen, die es gibt, die mal auszuprobieren, mitzumachen. Innovation ist einfach das Wichtigste für ein Unternehmen und auch für den eigenen Geist ist das wichtig. Markus, ich danke dir recht, recht herzlich für die schönen Ausführungen und ich habe auch fast alles verstanden. Also von daher war das für mich auch sehr, sehr viel bringend. Vielen, vielen lieben Dank und wir sehen dich, wie gesagt, am 20.01. Und wer daran teilnehmen will, über die Facebook-, Instagram-Accounts von der HSB-Akademie in Deutschland und Österreich, Schweiz gucken und schauen. Da wird es gepostet und da kann man sich registrieren und dann live mit dran teilnehmen. Also schnell jetzt los in die sozialen Netzwerke und ja, sich anmelden für dieses tolle Spezialseminar. Ja. Vielen Dank, Markus.
Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf alle, die beim Spezialseminar dabei sind. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB-Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!